Im Mittelalter bauen drei Steinmetze an dem Fundament einer Kirche. Und ein kleiner Junge kommt vorbei und fragt, was macht ihr da? Er fragt jeden Einzelnen. Der erste Steinmetz sagt, ich behaue Steine. Er fragt den nächsten Steinmetz und er sagt, ich baue eine Mauer. Und er befragt den dritten Steinmetz und dieser sagt mit leuchtenden Augen, ich baue eine Kathedrale. In vielerlei Hinsicht machen wir alle in unserem Leben das Gleiche. Wir gehen zur Arbeit, wir gründen Familien, wir gestalten unser Leben. Aber welche Bedeutung wir dem geben, was wir machen, das macht den großen Unterschied, wie wir unser eigenes Leben wahrnehmen. Wir sind hier in der Kathedrale von Rem und diese Kathedrale hat man angefangen 1211 zu bauen. Es dauerte über 200 Jahre, bis der erste grobe Bau fertiggestellt war. Die Kathedrale hat 81 Meter hohe Türme, sie ist über 130 Meter lang, an der breitesten Stelle 55 Meter breit. Die Leute, die angefangen haben, diese Kathedrale zu bauen, haben nicht mehr annähernd das Ergebnis gesehen von dem, was wir heute sehen. 20 Jahre, nachdem sie fertiggestellt wurde, ist das Dach abgebrannt und beide Türme sind abgebrannt. Man hat sie wieder aufgebaut. Über Jahrhunderte hat man diese Kirche weiterentwickelt, verfeinert, neue Fenster hineingebaut und immer weiter daran gearbeitet. Im Ersten Weltkrieg wurde sie schwer beschädigt. Man hat sie wieder aufgebaut. Und bis heute ist der ursprüngliche Plan, noch 40 Meter hohe Spitztürme auf die Türme zu setzen, nicht vollendet worden. Hast du einen größeren Rahmen für das, was du in deinem Leben machst? Gibt es einen größeren Kontext, in dem du dein Leben lebst? Wir leben in einem Zeitalter von Instant Gratification. Das ist der Versuch, schnell ein Ergebnis zu erzielen. Und uns viele, die Technik, die Elektronik ist so aufgebaut, dass man das Erlebnis hat, kurzfristige Ziele zu verfolgen. Aber wir tun uns schwer, langfristig über Jahre Dinge zu entwickeln und zu verfolgen in unserem Leben. Wenn du an etwas baust, was größer ist als du selbst in deinem Verständnis und was dein Leben überdauert, dann hast du einen viel längeren Atem in dem, was du machst und empfindest im Großen viel mehr Befriedigung in deinem Leben, weil es eben nicht nur um dich geht, sondern weil du einen größeren Sinn hast in deinem Leben. Und dann kannst du dich mit ganzem Herzen, mit Mut und mit Zuversicht dein Bestes geben in diesem Leben. Drei Steinmetze bauen an dem Fundament einer Kirche. Der erste meint, er behaut Steine. Der zweite nimmt sein Leben so wahr, dass er eine Mauer baut. Und der dritte sagt mit strahlenden Augen, ich baue eine Kathedrale. Welcher Steinmetz bist du? So, ja, in Markus Kapitel 1, in dieser Übersetzung, das ist die Übersetzung nach Matthäus Wosegin, heißt es, ändert euer Leben und ändert eure Sichtweise auf das Leben. Und der Grund, warum ich das an der Stelle so übersetzt habe, es gibt unterschiedlichste Übersetzungen, ich werde gleich darauf eingehen, hat einen guten Grund, das hat viel zu tun mit der Predigt heute. Wir haben von Florian eine großartige Predigt über die Taufe gehört letzte Woche. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil davon, wie man Christ wird und etwas, was unserem Leben sehr viel Bedeutung gibt, wenn wir richtig verstehen, worum es in der Taufe geht. Petrus sagt in Apostelgeschichte Kapitel 2 auf die Frage, was sollen wir jetzt tun, nachdem sie verstanden haben, wer Jesus war und worum es Jesus ging. Da fragen die Leute, was sollen wir denn jetzt tun? Und was sie sagen ist, was die Apostel sagen, ist, tut Buße und lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen. Und in Markus Kapitel 1 hört sich das ganz ähnlich an. Das ist am Anfang vom Wirken von Jesus. Und da heißt es, dann wird zusammengefasst, was Jesus gepredigt hat. Und Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt in das Evangelium. Und dieser Begriff, was im Deutschen hier Luther übersetzt hat als tut Buße, ist etwas, worum es mir heute geht in der Predigt. Das griechische Wort, was hier steht, ist Metanoia. Und wie kam es dazu, dass es im Deutschen übersetzt wurde als tut Buße? Es hat den Hintergrund, dass im 4. Jahrhundert Hieronymus von Bethlehem den Auftrag vom Papst bekommen hat, die Bibel ins Lateinische zu übersetzen. Das Alte Testament ist auf Hebräisch geschrieben, das Neue Testament auf Griechisch. Es gab bereits die Septuaginta, das ist eine komplette griechische Ausgabe des Alten und des Neuen Testamentes. Aber der Papst sagt, wir brauchen eine Vulgata, heißt es, eine Übersetzung in der Sprache des Volkes. Das war eigentlich die gleiche Idee, die Luther hatte, als er die Bibel übersetzt hat und gesagt hat, die Leute brauchen die Bibel in ihrer Sprache. Und so wurde diese Bibel übersetzt und also ab dem 4. Jahrhundert immer etwas verfeinert und angepasst, aber ab dann war diese Vulgata, diese Übersetzung, die sich sehr weit verbreitet hat. Und das war auch noch im Mittelalter so, als schon niemand mehr Lateinisch sprach, wurden die Gottesdienste und die Idee war, eine Einigkeit zu haben zwischen den Kirchen in der bekannten Welt, dadurch, dass man alle die gleiche Bibelübersetzung benutzten. Das war eben die lateinische Übersetzung. Das Problem war, dass niemand mehr Lateinisch sprach. In Frankreich wurde der Gottesdienst auf Lateinisch gehalten. Im germanischen Bereich oder beziehungsweise in den deutschen Stadtstaaten wurde die Bibel auf Lateinisch vorgelesen im Gottesdienst. Der ganze Gottesdienst, die ganze Liturgie war auf Lateinisch. Und Hieronymus hatte dieses griechische Wort Metanoia, was hier vorkommt, übersetzt mit Penitentiam agere. Jonas weiß bestimmt, was das bedeutet, die hat nämlich Latein. Sie ist ganz erschreckt, das hier. kein Vokabeltest. Agere heißt tun und Penitentiam ist eigentlich eine Strafe, eine Bestrafung. Und dieses kleine Moment hat eine große Auswirkung gehabt, dass Hieronymus das so übersetzt hat. Penitentiam agere, Strafe tun. Und 1546 hat sich die katholische Kirche entschieden, als Reaktion auf die Reformation, um irgendwie ihren Laden zusammenzuhalten, dass nur noch die lateinische Übersetzung verwendet werden darf im Gottesdienst. Und das wurde erst 1960 aufgehoben. So wurde über Jahrhunderte diese lateinische Übersetzung benutzt, die immer diesen Aspekt hatte, an diesem Punkt, Penitentiam agere, Strafe tun, sozusagen. Und die Idee von Penitentiam agere ist etwas, was man in der Psychologie als assoziative Konditionierung bezeichnet. Was ist das? Das ist die Idee, dass das im Prinzip therapeutisches Denken, was seinen Wert hat im richtigen Rahmen. Aber die Idee ist, dass man versucht, nicht gewolltes Verhalten negativ zu belegen, indem man Dinge beschreibt, warum das wirklich schlecht ist alles und im fortgeschrittenen Maß mit Strafen belegt und positives Verhalten verstärkt, indem man das hervorhebt und positiv beschreibt, ein positives Gefühl damit vermittelt und Belohnungen dafür gibt. Assoziatives Konditionieren. Das ist ungefähr so, als wenn wir versuchen, unseren Hund zu erziehen und er, eine Sache, die er öfter mal macht, ist, wenn der Müll draußen vor der Tür steht, aber noch nicht in die Tonne getragen wurde, dann geht er hin und fängt an der Tüte rumzurupfen und den ganzen Müll zu verteilen, weil irgendwas da drinnen ist, was so gut riecht, was er unbedingt haben will. Und manche Leute versuchen ihre Hunde zu erziehen, indem sie dann die Nase reinstecken in den Müll, in ihrem Nacken packen und dann schimpfen und ihm ein ganz schreckliches Erlebnis geben mit dem Ziel, dass er kapiert, das ist falsch, das fühlt sich nicht gut, dann mach das nicht wieder. Und das funktioniert bei Golden Retrievern überhaupt nicht, aber das hat andere Gründe. Das ist assoziatives Konditionieren. Und im Prinzip war die Idee viele Jahrhunderte lang, das Verhalten von Menschen so zu beeinflussen, so zu prägen, sie dazu zu bringen, das Gute zu tun. Es gab im Mittelalter
ganze Bücher, ich will gerade den Begriff Penelis Libris, glaube ich, das war der Begriff. Das waren Bücher, die ausführlich beschrieben haben, wie welches Verhalten bestraft werden soll. Kirchliche Bücher. Also bist du dann zum Pastor gegangen oder zum Pfarrer gegangen oder zum Priester im Beichtstuhl und hast ihm gesagt, was du alles angestellt hast. Und dann hat er gesagt, was du jetzt als Strafe dafür machen musst. Und über Jahrhunderte ist dieses Denken geprägt worden. Und das Verführerische ist, dass es einen kurzfristigen Effekt hat. Also ein schmerzhaftes Erlebnis führt dazu, dass du ein bestimmtes Verhalten für eine Zeit lang nicht tust. Das Problem ist, dass Schmerzen vergehen. Und dass die Versuchung zurückkommt, das zu tun. Und irgendwie kriegen wir das nicht so hin, das dauerhaft zu verbinden mit den meisten Dingen. Und das Ergebnis ist entweder ein mittelmäßiges Verhalten, was ab und zu mal dann doch wieder die schlechte Sache macht, oder ein ständiges schlechtes Gefühl bei vielen Dingen, die wir tun. Und das hat alles damit zu tun, wie dieses Penitentiam agere verstanden wurde. Und spannenderweise hat Luther auch übersetzt, tut Buße. Möglicherweise hat er da die Vulgata vor sich liegen gehabt, die lateinische Übersetzung, als er Metanoia übersetzen wollte. Und er hat übersetzt, tut Buße, so als wenn, also tut Strafe. Buße ist im Deutschen ein Wort, was Strafe, mit Strafe belegt ist. Wir reden von Bußgeldern. Das ist eine Strafe, dass etwas getan ist, kriegst du eine Strafe. Du bist zu schnell im Auto gefahren, hoffentlich merkst du das nächste Mal, wenn du 15 Euro bezahlst, machst du es vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr. Und wir wissen alle, dass das sehr begrenzt funktioniert. Umso wichtiger ist es, dem auf die Spur zu kommen und zu verstehen, was eigentlich gemeint ist mit diesem Begriff Metanoia. Und der Begriff beinhaltet zwei Elemente. Das eine ist Nous, das ist unser Sinn, unser Denken, im erweiterten Sinn unser Weltbild, wie wir die Welt wahrnehmen, wie wir die Welt verstehen. Und Meta beinhaltet den Aspekt von verändern. Das heißt, Metanoia ändert euer Denken, ändert, wie ihr die Welt seht. Und das ist die Idee dahinter. Wenn wir bereit sind, unser Weltbild zu verändern, führt das zu bestimmten Konsequenzen, wie wir uns verhalten. Und zu dem, wie Gott uns das Leben gezeigt hat. Im 2. Korintherbrief gibt es eine Bibelstelle, die wir häufig verwenden, wenn wir über dieses Thema die Bibel studieren. Und in Kapitel 7 werden verschiedene Dinge aufgezählt, könnt ihr es nachlesen, wie Umkehr aussieht. Und das beschreibt ein Unwillen und ein Wunsch nach Veränderung und all diese Dinge. Und ich habe das häufig auch, nachdem ich Christ geworden bin, so gelehrt und auch so verstanden, dass es im Prinzip zeigt, es geht um dieses Bemühen, und das ist mit Sicherheit auch gemeint, sich zu verändern und wirklich nicht mehr so sein zu wollen und doch anders sein zu wollen und alles zu geben, um sich zu verändern. Was ich selten gemacht habe, ist, den weiteren Kontext im Korintherbrief zu sehen. Die Korinther waren eine Gemeinde, in der ein großes Chaos herrschte. Da ging es wirklich durcheinander. Da waren viele Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst, sie in christlichen Gemeinden zu sehen. Und Paulus hat mit ihnen gerungen, um ihnen irgendwie zu helfen, sich zu verändern. Und mehr, also Christus wiederzuspiegeln hier auf der Erde, als das, was sie da angestellt haben und alles getan haben. Aber in 2. Korinther Kapitel 5 ist ein Kapitel, was für mich diese Idee von Metanoia ganz großartig beschreibt. Und es sind mehrere Aspekte von Metanoia, wie wir unser Weltbild verändern sollen, wie wir unser Denken verändern sollen, beinhaltet. Und ich habe das Kapitel letzte Woche gelesen und war richtig geflasht. Also Metanoia ist dieser Moment, wo dir plötzlich irgendwie die Schuppen von den Augen fallen. Wo du plötzlich siehst so, wow, so habe ich das hier noch nie gesehen. Unglaublich. Das ist dieser Matrix-Moment. Ich habe mich mit Olaf unterhalten, die Woche über den Film Matrix, den wir gesehen haben vor vielen Jahren und wie dieser Film uns geflasht hat und wir gedacht haben, boah, das ist ja unglaublich, also vielleicht, also ist tatsächlich unsere Welt doch ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. Es ist dieser Moment, wo Neo mit Trinity bei Morpheus sitzt und Morpheus ihm erklärt, pass auf, also ich will dir ein paar Sachen zeigen, aber ich weiß nicht, ob du dafür bereit bist. Aber du musst dich entscheiden, weil mit unserer Welt stimmt etwas nicht, sagt er. Und ich würde das gerne zeigen, aber du musst dich dafür entscheiden. Weil wenn ich dir das zeige, dann wirst du erkennen, dass du ein Sklave bist, auf eine Art und Weise, wie du es dir überhaupt nicht vorgestellt hast. Und dann gibt ihm diese Möglichkeiten, eine rote oder eine blaue Pille zu nehmen. Und mit der blauen Pille würde sie entscheiden, einfach in seinem alten Weltbild zu bleiben und die Welt so wahrzunehmen, wie sie bis jetzt wahrgenommen hat. Und wenn er die rote Pille nimmt, dann werden ihm die Augen aufgetan. Und dann sieht er plötzlich Dinge, die auch nicht angenehm und schön zu sehen sind, aber die seinen Blick komplett verändern. Und aus diesem veränderten Blick entwickelt sich dann ein ganz verändertes Verhalten heraus. Das ist, worum es geht bei Metanoia. Und das ist, was Paulus versucht hat, mit den Korinthern zu tun, ihnen das zu geben, ihnen diesen neuen Blick zu geben. Das ist, was Jesus meinte, wenn er am Anfang seiner Lehre sagt, hey, das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße, übersetzt Luther in meinen Worten, ändert euren Blick auf die Welt und glaubt an das Evangelium. Das ist, worum es Paulus geht. Und lass uns mal lesen im 2. Korinther Kapitel 5. Da heißt es, so gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den künftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens und nicht ein Leben des Schauens. Doch sind wir voll Zuversicht. Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Er redet von einem Seufzen, was wir öfter haben. Das ist, also ich weiß nicht, wann du das letzte Mal geseufzt hast, aber wann seufzt man? Das zweimal kommt es hier in Vers 2 und Vers 4 vor. Wir seufzen, sagt er in diesem Leben. Seufzen ist für mich so ein Gefühl von, es sollte nicht so sein. Aber es ist so. Es ist dieser Wunsch nach einer Änderung, dass irgendwas anders sein sollte. Das kann deine Gesundheit sein. Das Seufzen von so, ich wünschte, ich hätte mehr Kraft. Ah, ich wünschte, ich hätte diese Knieschmerzen nicht. Ich hätte diese Rückenschmerzen nicht. Ich wünschte, ich hätte diese chronische Krankheit nicht. Wir seufzen hier auf der Erde, in diesem Leib, sagt er. Das ist vielleicht, wenn du mit dieser Unvollkommenheit und Bösartigkeit der Welt konfrontiert bist, wo du sagst so, ah, ich wünschte, ich hätte diesen Kollegen nicht. Ich wünschte, ich hätte einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen. Seufzen. Und er sagt, dieses Seufzen ist eine Realität in unserem Leben. Das ist etwas, was uns begleitet. Wir waren gestern auf der Hochzeit von Sergei und Mascha. Und bei der Hochzeitsfeier, wurde sehr russisch gefeiert. Ja? Ich gehe jetzt nicht auf alle Details ein, aber ein Aspekt war, dass so alle 10 Minuten hat jemand angefangen zu rufen, Gorka, Gorka, Gorka. Und dann haben alle eingestimmt und gerufen, Gorka, Gorka. Und dann musste sich das Brautpaar küssen und dann haben alle geklatscht und sich gefreut und Wodka getrunken. So. Und neben uns saß ein junges Paar am Tisch, die russisch Wurzeln hatten. Und ich habe sie gefragt, was bedeutet Gorka? Und ich dachte, es bedeutet sowas wie, küsst euch oder so. Aber sie haben gesagt, nee, das bedeutet nicht küsst euch, das bedeutet bitter. Miriam hat mir gerade Souffleur gespielt. Bitter bedeutet das. Das bitter, wie rufen die? Bitter, also der Geschmack, bitter. Was ist denn bitter? Ist ein Kuss bitter? Was ist bitter? Was soll das? Und sie haben mir erklärt, nee, das bedeutet, die Idee, das Leben ist bitter. Das Leben ist bitter. Das ist die russische Seele. Das Leben ist bitter. Und heute ist ein ganz besonderer Moment. Wir freuen uns und feiern uns inmitten eines bitteren Lebens. Und ein bitteres Leben kommt auf euch zu. Aber ihr habt einander und das wird euch Freude geben. So. Aber was für eine Aussage. Das Leben ist bitter. Das ist überhaupt nicht der Zeitgeist der letzten 20, 30 Jahre, wie Kinder erzogen wurden. Und dass man versucht hat, an positiver Psychologie zu vermitteln. Die Idee ist dort immer gewesen, so, das Leben ist großartig, das Leben wartet nur auf dich, du bist unfassbar begabt, du wirst großartige Dinge tun in diesem Leben, wenn du dich nur genug einsetzt für etwas, dann wird es genauso kommen, wie es du dir wünschst. Und es funktioniert so lange, bis die Leute, die Kinder mit der Schule fertig sind und ins Arbeitsleben rennen und merken, dass niemand auf sie gewartet hat. Und dass nicht der rote Teppich ausgerollt wird, und dann finden viele sich nicht zurecht, weil das Leben bitter ist. Bitterer, als man es erhofft hat. Jemand, der mich sehr fasziniert, auf meinem YouTube-Kanal habe ich ein Video zu einem Gedanken gemacht aus dem Buch 12 Rules for Life. Könnt ihr nachgucken. Der Link ist in der Beschreibung vom Gottesdienst auch drin oder wird gleich im Anschluss drin sein, falls Thorsten es noch nicht gemacht hat. Er nickt. Daumen hoch. Like and subscribe. So, im Prinzip, das ist jemand, der faszinierend ist, ein kanadischer Psychologe, der eine ganz nicht zeitgeistgemäße Botschaft hat. Unter anderem nämlich, dass das Leben eben nicht einfach ist und dass es nicht immer großartig sein wird, sondern seine Botschaft ist, das Leben ist voller Leiden und Böswilligkeit. Und die Herausforderung an dich ist es, daran zu wachsen und darin zu bestehen. Und das spricht viele Menschen an. Es hat Millionen von Klicks auf den Dingen, die er dort lehrt, zu unterschiedlichsten Themen. Aber es scheint Leute sie anzusprechen, weil es ein Gegenentwurf ist zu diesem Wattebausch-Idee vom Leben, wo Leute das Gefühl haben, das stimmt nicht, das ist nicht so. Und Paulus sagt, hier in unserem irdischen Zelt seufzen wir, das ist eine Realität. Und er beschreibt hier mehrfach unser Leben und unseren Körper als ein Zelt. Was könnt ihr damit meinen? Paulus war Zeltmacher. Und er hat, wenn die Gemeinde ihn nicht finanzieren konnte, teilweise oder vollzeitig als Zeltmacher gearbeitet und dadurch seinen Lebensunterhalt verdient. Und insofern wusste er, was es mit diesen Zelten auf sich hat, wie ein Zelt aussieht, wie ein Zelt sich anfühlt, wie ein Zelt funktioniert. Und ein Zelt ist eine zeitliche temporäre Unterkunft. Niemand baut sich ein Zelt, um dauerhaft drin zu wohnen. Also außer ein paar Nomadenvölker. Aber das liegt daran, weil sie das immer wieder abbauen müssen und weiterziehen. Keiner von uns hier, die dieses Video gucken, wohnt in einem Zelt, vermute ich mal. Weil ein Zelt etwas Zeitliches, etwas Temporäres. Ein Zelt ist etwas Zerbrechliches. Ich erinnere mich, als ich in Norwegen mit dem Fahrrad unterwegs war, mit 16 Jahren, hatte ich ein Zelt von Aldi. Hatte ich mir kurz vor gekauft als Unterkunft. Hatte es immer auf meinem Fahrrad dabei, weil es schon leicht war. Und dann habe ich es abends aufgebaut und als ich angekommen war dort. Und am ersten Abend habe ich am Straßenrand gezeltet und es hat geregnet. Und am ersten Abend tropfte das durch diese dünne Zeltwand durch. Das Gestänge hielt gerade so irgendwie, dass es nicht vom Wind umgerissen wurde. Und am nächsten Tag habe ich es nochmal gemacht und dann habe ich gemerkt, dass mit dem Zelt funktioniert nicht. Ich brauche was anderes und habe dann angefangen, in den Hütten zu übernachten. Aber ein Zelt ist etwas sehr Zerbrechliches, häufig. Ein Zelt ist nichts, wo du dir Möbel reinstellst. Das ist auch nichts, wo du dir Bilder an die Wand hängst. Weil du weißt, ich baue das Ding ja sowieso gleich wieder ab, in ein paar Tagen spätestens. Und dann geht's weiter. Wer dieses Video, was ihr einleitend gesehen habt, ist in der Kathedrale von Rennes gemacht worden. Die haben erstmal zig Jahre am Fundament gebaut für diese Kathedrale, weil sie etwas bauen wollten, was über die Jahrhunderte Bestand haben wird. Und dann haben sie diese Mauern drauf gebaut, das ist massiv gebaut mit großen Steinen und mit Zement und was immer sie damals hatten. Und insofern steht noch heute dort eine Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert. Und diese ganze Stadt ist sehr schön. Es gibt viele Gebäude, die sind 4, 5, 600 Jahre alt. Und das ist schön anzuschauen. Weiß nicht, ob du schon mal auf dem Campingplatz warst. Aber wenn du auf dem Campingplatz warst, wäre ich sehr überrascht davon, wenn dort ein Schild gewesen ist. Hier ist das Zelt im 12. Jahrhundert erbaut. Und heute steht es immer noch da. Großartig. Sowas gibt's nicht, weil Zelte von kurzer Dauer sind und dann fangen sie an zu reißen. Du musst einen Flicken hier drauf machen, einen Flicken da drauf machen und vielleicht das Tuch wechseln wieder und bist ständig am Reparieren, wenn du so ein Zelt hast, vermute ich mal. Ob du es magst oder nicht, dein Leben ist viel mehr wie ein Zelt als wie der Dom von Rennes. Wir wünschen, das Leben so einzurichten, dass es dauerhaft ist, dass es festhält, dass es bestehen bleibt, dass es nie wieder weggeht. Die Realität ist, dass 10 von 10 Menschen sterben. Da gibt es keine Ausnahme. Das Leben ist ein Strich zwischen zwei Zahlen. Wenn du auf dem Friedhof umhergehst, siehst du diese Grabsteine als Erinnerung, siehst du eine Zahl am Anfang, 1947, und eine Zahl am Ende, 2018. Und dazwischen ist ein Strich. Und das ist dein Leben, der Strich dazwischen. Aber es hat einen Anfang und es hat ein Ende hier auf der Erde. Das ist, was Paulus hier sagt. Und er versucht den Korinthern die Augen zu öffnen und zu sagen, schaut mal, euer Leben ist nicht ewig. Hier auf der Erde. Es ist wie ein Zelt. Etwas, was nicht Bestand haben wird. Und er spricht über das Seufzen. Aber er spricht auch zweimal in Vers 6 und Vers 8 über Zuversicht. Er sagt, deshalb kann uns nichts und niemand unsere Zuversicht nehmen. Er sagt, inmitten von diesem zerbrechlichen Leben können wir zuversichtlich sein. Und du spürst diese Begeisterung in ihm, wenn er das schreibt. Vers 8, und wir sind doch voll Zuversicht. Ich sage, warum sind wir zuversichtlich? Weil wir wissen, dass das Leben zerbrechlich ist. Und das sagt am Anfang, Vers 1, unser Leben gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Und dieses Wort abbrechen kann beides beinhalten. So abgebaut, nach und nach, so ein Ding weg, ein Ding da. Und so nach und nach geht dein Leben zu Ende. Oder abgerissen, von einem Sturm, weggefegt. So wird es sein. Beim einen so, beim anderen so. Am Ende ist das Zelt nicht mehr da. Und er sagt, inmitten von dem sind wir voll Zuversicht. Warum? Weil wir wissen, dass es danach einen Bau gibt, der Bestand hat. Der nicht weggehen wird. weil dieser zerbrechliche Leib hier überkleidet werden wird mit einem Bau von Gott, einem ewigen Leben, was ewig Bestand haben wird. Und deshalb können wir voll Zuversicht sein. Und in Vers 9 sagt er dann, daher haben wir auch nur ein Ziel. Weil das so ist, weil das Leben so zerbrechlich ist, weil wir wissen, dass es danach eine Ewigkeit mit Gott gibt, weil wir wissen, dass wir hier auf der Erde nur so ein bisschen Vorgeschmack hier und da von Gott bekommen und diese Momente haben, aber häufig dieses Seufzen da ist und dann wir diese vollkommene Gemeinschaft mit Gott haben werden. Daher haben wir auch nur ein Ziel. Und das ist, so zu leben, dass Gott Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch in der Fremde sind. Er sagt, hey, wenn wir bei Gott sind, natürlich wollen wir dann so leben, dass Gott Freude an uns hat. Und deshalb können wir auch hier auf der Erde, in diesem Zelt, obwohl wir noch nicht bei ihm sind, wo wir noch nicht zu Hause sind, wollen wir auch schon so leben, dass wir Gott Freude an uns hat. Das ist ein Beispiel, ein Aspekt von Metanoia. Wenn du zurücktrittst und sagst, okay, so funktioniert das Leben. Ein anderes Weltbild, ein anderes Denken. Das ist für dich vielleicht, wenn du noch nicht an Gott glaubst oder noch nicht diese Dinge hier glaubst, ein Moment, wo du sagst, so, naja, ich weiß nicht so genau. Dann forsch darüber nach, versuch es rauszufinden, ist es wirklich so? Und wenn es so ist, welche Implikationen hätte das? Selbst dieser Psychologe Jordan Peterson wurde gefragt, glauben Sie denn an Gott? Weil er hat dieses Buch 12 Rules for Life geschrieben und im Prinzip beschreibt er Prinzipien, geistliche Prinzipien, die Jesus genauso gelehrt hätte für Menschen, die nicht an Gott glauben. Und erklärt ihnen aus psychologischer Sicht, warum diese Dinge Sinn machen und gut sind. Und dann haben sie ihn gefragt, also hier, glauben Sie denn an Gott? Und er sagt so, naja, also ich habe mir das angeguckt und viel damit gerungen und überlegt und hat tatsächlich hat eine Vorlesung in Kanada gehalten, quer durchs Alte Testament durch, mit all diesen Geschichten, die dort beschrieben sind und warum diese Geschichten so bedeutsam sind für Menschen. Und natürlich haben Leute sich gefragt, okay, ist er denn gläubig oder ist er nicht gläubig? Wo steht er denn? Und er hat gesagt, ich bin nicht sicher, ob es Gott gibt. Und ich glaube, niemand kann sicher sein. Da würde man sich was vormachen. Es gibt bestimmte Dinge, die dafür sprechen. Es gibt bestimmte Dinge, die mich unsicher machen. Aber das Einzige, was für mich Sinn macht, ist so zu leben, als wenn es Gott auf jeden Fall gibt. Sagt ein Psychologe, der sich viel damit beschäftigt hat, wie der Mensch funktioniert und was im Leben wirklich Sinn macht. Und vielleicht bist du mehr auf der Seite im Moment, wo du sagst, ich bin nicht sicher, ob es Gott gibt. Ring damit. Lies das hier. Versuch zu sehen, ob das Sinn macht. Und welche Implikationen für das Leben hat. Und vielleicht kommst du zu diesem Metanoia-Moment, von diesem so, wow. Wahrscheinlich gibt es Gott wirklich. Wow, vielleicht ist das Leben tatsächlich nur dieser kurze Moment hier auf der Erde und danach gibt es noch viel, viel mehr. Und das führt zu einer Veränderung in den Werten, die du hast, in den Prioritäten, die du setzt, in den Zielen, die du steckst. Die Predigt ist zu 100% genauso an euch als Gemeindemitglieder gerichtet. Weil wir können, nachdem wir 5, 10, 20 Jahre Christen sind, anfangen so zu leben, oder von diesem Mainstream-Weltbild wieder eingenommen werden. Und wir können anfangen so zu leben, als wenn es nur dieses Leben hier gäbe. Und wir können uns anfangen einzurichten hier im Leben und all diese Dinge versuchen zu beholen, die das Leben irgendwie hergibt, in der Angst, irgendwas zu verpassen. Und wir brauchen diesen Metanoia-Moment. Immer wieder. Diesen Umkehr-Moment, diesen Umdenken-Moment, diesen Moment, wo wir zurücktreten und sagen, nein, nein, nein. Hier ist dieses andere Weltbild, von dem Jesus gesprochen hat. Von dem Reich Gottes. Das ist nicht unser Thema, aber wenn ihr gucken wollt, Waldo hat eine Predigt darüber gehalten vor einigen Wochen, die auch hervorragend war. Aber es ist eine ganz andere Denkweise über das Leben. Und das führt zu Veränderungen. Und das ist nur ein Aspekt aus dem Kapitel 5 und auf die anderen werde ich in der Kürze der Zeit nicht weiter eingehen. Aber ich würde sagen, dass mindestens noch zwei oder drei Metanoia-Aspekte hier drinstecken in diesem Kapitel, wo wir zurücktreten können, sagen können, okay, wenn das tatsächlich so ist, dann sollte ich mein Leben eigentlich ganz anders leben. Und dann macht es total Sinn, mein Leben anders zu leben. Dann macht es total Sinn, all diese Dinge, mit denen Paulus hier gerungen hat mit der Gemeinde, wo Unzucht da war, wo Leute willkürlich Sex mit Leuten hatten, wo Groll und Zorn da war, wo Streit da war, dann machen all diese Dinge einfach keinen Sinn. Und weil sie keinen Sinn machen, mache ich sie auch nicht mehr. Nicht, weil es eine Strafe gibt, nicht, weil ich mich dann schlecht fühle, nicht, weil dann andere Leute sich schlecht über mich fühlen, nein, einfach, weil es keinen Sinn macht. Weil das Leben einfach anders ist. Und du siehst, entscheidest dich, diese ein Bild von Matrix, diese rote Pille zu nehmen und zu sagen, ich möchte es verstehen. Oder wie, und anzunehmen, wie Morpheus das sagt, mit der Welt stimmt was nicht. So wie wir sie wahrnehmen. Und möglicherweise verhalte ich mich tatsächlich wie ein Sklave unter einem falschen Weltbild. Und das betrifft Christen wie Nicht-Christen. Immer wieder zu dem Punkt zu kommen, von diesem Metanoia, von diesem Umdenken, Andersdenken. Und ein Metanoia-Moment beinhaltet das Abendmahl. In 2. Korinther Kapitel 5 heißt es, darum kennen wir von nun an niemanden mehr nach dem Fleisch. Das ist jetzt Luther-Übersetzung hier. Aber das ist auch dieser Moment, also weil wir das so erkannt haben, denken wir einfach anders über Menschen. Nicht auf weltliche Art und Weise, sondern wir denken über Menschen aus geistlicher Art und Weise. Und auch wenn wir Christus gekannt haben nach dem Fleisch, so kennen wir ihn jetzt nicht mehr nach dem Fleisch. Wiederum, Christus nach dem Fleisch zu kennen, weltliche Perspektive. Metanoia, geistliche Perspektive auf Jesus. Jesus war nicht nur ein guter Mensch, Jesus war nicht nur ein guter Lehrer. Jesus war der Sohn Gottes. Gott im Fleisch. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Metanoia, was Neues ist entstanden. Aber all das von Gott, der sich mit sich selber versöhnt hat, durch Christus, und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Und daran, wer Jesus war, was Jesus für uns getan hat, so wie Paulus es hier beschreibt, daran erinnern wir uns im Abendmahl und denken daran, wenn wir das Brot nehmen, dass Christi Leib für uns geopfert wurde. Und wenn wir den Wein zu uns nehmen oder den Traubensaft, dass Christi Blut für uns geflossen ist und dass wir dadurch befreit sind von unseren Sünden. Und keine Angst vor dem Moment haben müssen, wo unser Zelt abgebrochen wird. Und wir werden vielleicht eine kurze Übergangsphase haben, die etwas schwierig und anstrengend ist auf dem Weg dahin. Aber wir können uns darauf freuen. Wir können voll Zuversicht sein. Weil wir wissen, dass es diese ewige Bleibe gibt, die Gott vorbereitet hat. Lass uns zusammen fürs Abendmahl beten. Vater, danke, dass Jesus für uns gestorben ist. Danke, dass er von den Toten auferstanden ist. Danke, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, hier ein Leben zu führen, was nicht belastet ist von einem schlechten Gewissen oder Entmutigung über Verfehlungen, sondern dass wir die Vergebung der Sünden haben und uns freuen können. Dass wir überkleidet werden mit einem neuen Bau, wie Paulus das sagt. Und ich bitte dich, Vater, dass du uns diesen Moment schenkst von Metanoia, diesen Moment von diesem verblüfften Aufatmen und sich freuen und die Welt aus einem anderen Winkel zu sehen, so wie Gott sie geschaffen hat, wie du sie geschaffen hast. Und ich bitte dich, Vater, dass du einfach schenkst, Vater. In deinem Wort sagst du, dass Metanoia, das Umkehr, ein Geschenk ist. Und wir bitten dich um dieses Geschenk, Vater, dass du uns dieses Geschenk gibst, Vater, auch heute. In diesem Moment, wir werden hier sitzen, dass du uns den Blick öffnest dafür, wie du die Welt geschaffen hast und daraus einfach ein Leben der Nachfolge sich ergibt. In Jesu Namen bete ich. Amen.